Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie zu einem neuen Podcast des Verbraucherservice Bayern. Heute geht es um die Schufa und wie sie die Zahlungsfähigkeit von über 68 Millionen Menschen bewertet. Ich bin Simone Napiontek, leite die Beratungsstelle Bamberg beim Verbraucherservice Bayern und bin auch als Verbraucherberaterin tätig. Mit mir im Studio begrüße ich Felix Kohn. Er ist Jurist und Verbraucherberater in Passau. Hallo Felix.
Hallo Simone.
Ja, warum sprechen wir heute über die Schufa und über Auskunfteien? Warum ist das so wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, jeder kennt sie, jeder hat den Namen Schufa schon mal gehört, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was dahinter steckt. Und dabei ist die Schufa sehr wichtig für unser Alltagsleben. Sie sammelt, wie du schon gesagt hast, Daten von über 68 Millionen Menschen in Deutschland, also eigentlich alle Volljährigen und Leute, die sich am Geschäftsleben beteiligen. Und diese Daten, die sie sammelt, die haben großen Einfluss auf unseren Alltag. Sei es, ob wir einen Immobilienkredit finanzieren wollen, ob wir ein Auto finanzieren wollen, ob wir eine Wohnung mieten wollen, Handyverträge, Online-Shopping oder auch Energielieferverträge wie Strom und Gas. Immer dann, wenn ein Geschäftspartner von uns wissen will, sind wir kreditwürdig, sind wir vertrauenswürdig, fragt er bei der Schufa ab, weil er geht in Vorleistung bei einem Kredit. Er möchte ja wissen, kann der das zahlen? Und dann kommt es darauf an, wie werden wir bewertet.
Ganz genau. Deswegen wollen wir heute ein bisschen näher darauf schauen, woher die Schufa eigentlich unsere Daten hat und wie sie sie weiterverwertet. Außerdem, was hat es mit diesem Schufa-Score auf sich? Ja, warum ist er so bedeutend für die Verbraucher bei ihrem, du hast schon erwähnt, bei ihrem Einkauf oder wenn sie einen Kredit möchten? Welche Nachteile können sich eventuell bei einem negativen Schufa-Score für Verbraucher ergeben? Und wir möchten Sie natürlich auch darüber aufklären, welche Rechte die Verbraucher gegenüber der Schufa haben, wenn es zum Beispiel auch einen unberechtigt negativen Eintrag gibt. Und zum Schluss natürlich darf es nicht fehlen, unsere Forderung als Verbraucherverband an die Politik, was sich hinsichtlich der Schufa ändern müsste und wie die Rechte der Verbraucher gestärkt werden sollte. Ja, vielleicht kannst du Felix noch mal ein bisschen genauer erläutern, was genau die Schufa ist. Viele denken ja, das ist irgendwie ein staatliches Unternehmen. Was steckt denn hinter der Schufa?
Ja, das ist ganz wichtig. Also die Schufa ist eine sogenannte Wirtschaftsauskunftei. Das sind private Unternehmen. Es gibt auch andere Auskunfteien, etwa Kreditreform oder Boniversum. Und diese Unternehmen werden allein tätig im Interesse ihrer Auftraggeber. Also sie haben keinen staatlichen Auftrag, sie sind keine öffentlichen Stellen, sondern sie werden dafür bezahlt, dass sie für ihre Kunden, das sind im Überwiegend Banken, Sparkassen, größere Telekommunikationsunternehmen, Energieversorger, dass sie für diese Unternehmen die Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher zur Verfügung stellen, ob diese Verbraucherinnen und Verbraucher kreditwürdig sind.
Genau, du hast schon gesagt, also ich glaube, die Schufa, die ist halt die größte Auskunftei. Es gibt daneben aber auch noch andere Auskunfteien, wie zum Beispiel die Kreditreform, Universum, Delta Vista, um mal einige zu nennen. Aber in der Regel, haben die Menschen Angst vor einem negativen Schufa-Eintrag. Das ist halt wirklich eindeutig die größte Auskunftei und eigentlich eine Aktiengesellschaft, also genau. Die Schufa Holding AG.
Genau, die Schufa ist eine Aktien-AG, hält auch andere Unternehmen, die in diesem ganzen Komplex von Kreditwürdigkeits-, Bonitätsbewertungen tätig sind und hat so sicherlich den größten Datenschatz über die Verbraucherinnen in Deutschland.
Und woher stammen die Daten? Also dieser große Datenschatz, wie kommt die Schufa eigentlich zu ihren Daten?
Ja, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Schufa jetzt bei uns die Mülltonnen durchwühlt nach bezahlten und unbezahlten Rechnungen. Die Daten kommen natürlich aus öffentlichen Registern, Handelsregister, Insolvenzregister, aber natürlich hauptsächlich von den Vertragspartnern. Das ist ein Geben und Nehmen, ne? Die bekommen von den Banken, von den Versicherungen die Daten, wann sie einen Kredit abschließen, wenn sie einen Online-Vertrag abschließen, wenn sie ein Konto bei einem Online-Shop eröffnen, ein Leasing-Angebot abschließen, dann bekommt die Schufa Daten und gibt dafür den Unternehmen wieder andere Daten zurück über ihre frühere Geschichte und so ist da ein fleißiger Datenaustausch zwischen Schufa und den Vertragspartnern der Schufa.
Und wieso dürfen die das? Also ich würde ja erst mal so denken, dass es doch sehr kritisch zu sehen ist, dass jemand so viele Daten sammeln darf und auch, dass die Unternehmen diese Daten einfach an so eine Wirtschaftsauskunftsdatei weitergeben dürfen.
Ja, das könnte man meinen, ist aber rechtlich relativ unproblematisch. In den meisten Fällen liegt ein sogenanntes berechtigtes Interesse vor. Das bedeutet, aus Schutz des Wirtschaftsverkehrs würde man wohl sagen, haben die Unternehmen ein Interesse zu wissen, wie liquide ist mein Geschäftspartner, also der Verbraucher in dem Fall, wie zuverlässig, wie zahlungsfähig ist er. Und daraus gründet sich eben das Interesse, das Berechtigte, diese Daten zu erheben. Es werden im Übrigen nicht alle Daten erhoben, dazu kommen wir noch. Und weiters gibt es in ganz vielen allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBs, die sogenannte Schufa-Klausel, also da ist quasi explizit, wenn Sie irgendwo das Kleingedruckte lesen würden bei einem Online-Vertrag oder beim Handyvertrag, dann steht da drin, dass Ihre Daten an die Schufa übermittelt werden dürfen und dem stimmen Sie im Regelfall mit Ihrer Unterschrift dann auch zu.
Ja, du hast es gerade schon kurz erwähnt, also nicht alle Daten dürfen auch bei der Schufa gespeichert werden oder sie speichert nicht alles. Erstaunlicherweise speichert sie zum Beispiel keine Daten über das Einkommen der Verbraucher, über ihr Vermögen oder Wertpapiere. Auch Familienstand oder Nationalität werden nicht gespeichert bei der Schufa und natürlich erst recht nicht sensible Daten wie vielleicht nach Religion, Herkunft oder Ähnlichem. Und natürlich werden Grunddaten wie der Name, Geburtsdatum, die aktuelle und frühere Adressen gespeichert. Also das fand ich auch erstaunlich, also dass die Schufa zum Beispiel darüber auch Erkenntnisse hat, wie häufig jemand umgezogen ist.
Korrekt, ja. Also wie du schon gesagt hast, gewisse Daten darf die Schufa auch gar nicht speichern. Also wie gesagt, diese sensiblen, sehr persönlichen Daten. Auch Einkommen und Vermögen, was auf den ersten Blick natürlich überraschend ist, weil das wäre natürlich aus meiner Sicht das nachvollziehbarste Kriterium für die Kreditwürdigkeit oder die Bonität eines Verbrauchers. Aber wie du sagst, es hat die großen drei sind Name, Geburtsdatum, Adresse und natürlich die Bankgeschäfte, ne? Girokonten, Kredite, Zahlungsausfälle, beglichene Rechnungen, all diese finanziellen Daten über das Vorleben, sage ich jetzt mal, des Verbrauchers, das finanzielle Vorleben des Verbrauchers werden da erfasst und gespeichert.
Wenn Unternehmen nun Auskunft darüber haben möchten, wie solvent ein Verbraucher ist oder wie sicher er wahrscheinlich seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, dann bekommt er, glaube ich, nicht diese ganzen einzelnen Daten so mitgeteilt, sondern das Ganze wird ja zu einem Score verarbeitet. Vielleicht kannst du das einfach noch mal ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat und wie es zu diesem Score kommt.
Ja, also es gibt erstens nicht nur einen Score, sondern mehrere Scores. Das ist vielen Leuten nicht bekannt. Und man muss sich so einen Score wie eine Schulnote vorstellen, ne? Also es fließen quasi alle Informationen in diesen Score hinein, in diesen Topf hinein und werden dann unterschiedlich gewichtet und bewertet. Und daraus wird dann ein sogenannter Basisscore erstellt. Das ist das, was quasi die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen würden, wenn sie eine Auskunft anfordern. Kommen wir später noch dazu. Aber für die Unternehmen, diese bekommen sogenannte Branchenscores. Also es gibt dann einen Bankenscore, es gibt einen Versicherungsscore, es gibt einen Telekommunikationsscores, wo dann diese ganzen verschiedenen Daten, über die wir gerade gesprochen haben, frühere Verträge, finanzielle Verpflichtungen, denen man nicht nachgekommen ist, Wohnort, Geburtsdatum, verarbeitet werden und dann kommt ein Wert hinaus zwischen 0 und 100 und davon ist dann ablesbar, wie solvent oder kreditwürdig der Verbraucher oder die Verbraucherin ist.
Und umso höher, umso besser sozusagen.
Genau, also das muss man schon sagen. Vielleicht hätte man jetzt die Vorstellung von 0 bis 100, ist dann quasi irgendwo, ist man mit 70% noch mit einer guten 3 oder einer 2 plus vielleicht dabei. Dem ist mitnichten so. Also sehr gut sind eigentlich nur Scores bis um die 97,5%. Und dann alles unter 90, sage ich mal, hat man schon große Schwierigkeiten, je nach Branche. Also man darf sich da gar nicht täuschen lassen. Also mit einem Score unter 50, sage ich mal, haben Sie quasi eine dunkelrote Laterne oder ein dunkelrotes Ausrufezeichen auf dem Kopf, mit dem Sie rumlaufen für Ihre Geschäftspartner. Und die werden einen großen Bogen um sie machen.
Kann ich denn selbst Auskunft darüber verlangen, also welche Scores da an die Unternehmen weitergemeldet werden und wie das berechnet wird?
Ja, diese Scores sind leider, wie diese Scores entstehen, ist leider sehr untransparent, muss man sagen. Wir wissen, dass es sie gibt. Die Schufa hat auch ein paar Kriterien veröffentlicht, die sie einfließen lässt. Wie gesagt, wir hatten das mit den Wohnorten, dann natürlich ganz wichtig die Girokonten. Also es ist ganz entscheidend, sage ich mal, je länger sie bei derselben Bank sind, desto positiver wirkt sich das auf sie aus, je länger sie an derselben Adresse wohnen. Also ganz grob gesagt, je länger sie oder je konservativer sie quasi leben, umso weniger sie sich verändern, desto positiver bewertet das die Schufa. Aber die einzelnen Branchenscores, die können Sie erstmal so einfach nicht bekommen. Es gibt allerdings Zahlmodelle, da werden wir später noch dazu kommen, wo Sie dann die jeweiligen Scores kriegen. Aber was genau wie gewichtet wird, das ist leider nicht öffentlich und das hat die Schufa auch nicht transparent offengelegt.
Und das ist ja auch eine große Kritik an der Schufa, dass das so eine Blackbox ist für die Verbraucher, dass man nicht weiß, wie die eigenen Daten eigentlich zu welchem Score die verarbeitet werden. Und wenn ich einen Kredit möchte oder sowas, ich gar nicht weiß, welcher Scorewert jetzt an vielleicht das Bankinstitut übermittelt wird.
Ja, ist auch ungerecht, weil wenn ich sage, es soll ja eigentlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu anleiten, sich vernünftig zu verhalten und dann wissen sie gar nicht, welches ihrer Verhalten sinnvoll ist oder unsinnvoll ist, dann kann ich natürlich schwer darauf Einfluss nehmen. Ne? Ich glaube, die wenigsten Leute würden mit häufigen Umzügen eine negative Komponente verbinden. Weil wenn ich sage, heutzutage Lebenswege, man studiert, man wechselt den Arbeitgeber häufiger, ist ganz normal für junge Leute, dass man regelmäßig umzieht. Vielleicht sogar, weil man befördert wird und mehr Geld verdient. Bei der Schufa wirkt sich das negativ aus.
Genau, weil es, glaube ich, statistisch trotzdem halt man herausgefunden hat, dass Menschen, die sehr häufig umziehen, etwas weniger sicher eigentlich ihre Kredite oder sowas zurückzahlen.
Ja, es gibt ja auch das Kriterium, da redet die Schufa sehr ungern darüber, die Postleitzahl, also letzten Endes den Wohnort. Ich sage jetzt mal so nach dem Motto Blankenese oder irgendein Vorort von Hamburg, wirkt sich sicherlich auch negativ auf den Score aus, wo man sagen muss, das kann es eigentlich nicht sein. Und da denken, glaube ich, die wenigsten Leute dran, weil wo ich wohne, ist immer noch meine eigene Entscheidung und muss über meine Kreditwürdigkeit erstmal nichts aussagen.
Das stimmt. Tappen denn die Verbraucher jetzt so ganz im Dunkeln? Also es gibt ja doch auch Rechte auf Auskunft.
So ist es ja. Da sage ich immer, die Leute haben immer große Schwierigkeiten in Deutschland mit der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO. Das ist immer so ein böses Wort, aber es ist nicht ganz schlecht. Die Verbraucher haben daraus auch Rechte, nämlich man kann regelmäßig eine sogenannte kostenlose Datenkopie anfordern bei der Schufa und auch natürlich bei den anderen Auskunftsteilen, also nicht nur bei der Schufa, ist ganz wichtig. Und das bedeutet letzten Endes, Sie bekommen einen Kurzauszug, da sind einige Daten erfasst, eben Ihr sogenannter Basisscore. Da ist nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht der Score ist, den die Unternehmen bekommen, sondern ein Score, der ausschließlich für Sie als Verbraucher erstellt wird, damit Sie einen Anhaltspunkt haben, wo Sie ungefähr stehen, sage ich jetzt mal. Da sind Ihre bisherigen Vertragspartner aufgelistet, Ihre Konten, Ihre Kredite. Aber das ist allgemein ein sehr unübersichtliches Papier und ich würde mal sagen, dagegen ist eine Steuererklärung fast leicht zu lesen. Also verbraucherfreundlich ist es nicht, aber Sie können das regelmäßig anfordern. Die Schufa muss Ihnen das kostenlos zur Verfügung stellen und nicht nur einmal im Jahr, sondern auch regelmäßig.
Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall das Recht, also auf eine Selbstauskunft. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, auf der Seite der Schufa. Die bietet ja sehr viele kostenpflichtige Möglichkeiten an, etwas über die Daten zu erfahren, die über einen gespeichert sind oder die halt zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung anmieten möchte oder so und ich möchte dem Vermieter zeigen, dass ich hier kreditwürdig bin, dann kann ich einen sogenannten Mietscore anfordern. Der kostet mich aber was. Ich glaube zurzeit so ungefähr um die 30 Euro. Das sind alles so kostenpflichtige Angebote, die Schufa halt sehr prominent auf ihrer Webseite platziert. Die kostenlose Selbstauskunft jedoch nicht so. Also von daher müssen tatsächlich Verbraucherinnen und Verbraucher da ein bisschen aufpassen, ein bisschen stöbern auf der Seite. Die kostenlose Selbstauskunft bei der Schufa heißt nämlich dort Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO. Also ein bisschen sperrig, aber das wäre im Prinzip der Punkt, auf den man da auf der Homepage nachschauen müsste, wenn man ja die Selbstauskunft online anfordern möchte. Also es geht eigentlich ja dort recht unkompliziert. Ich habe es selbst auch schon mal vor kurzem gemacht. Ja, man kann da ein Online-Formular ausfüllen, braucht auch keinen Personalausweis oder so in der Regel dafür vorzulegen. Und dann wird einem in der Regel nach ein paar Tagen die Selbstauskunft zugestellt.
So ist das, ja. Die Schufa hat erkannt, dass sie nicht nur mit ihren Vertragspartnern, den Unternehmen, Geld verdienen kann, sondern auch mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie können mittlerweile ein kostenpflichtiges Abo abschließen oder eine Einmalauskunft bekommen, eben dann das, was mittlerweile sehr viele Vermieter zum Beispiel wollen. Da sind dann auch die branchenspezifischen Scores abgedruckt. Kostet, glaube ich, 29,95 Euro oder 99 im Moment. Wie gesagt, knapp 30 Euro. Kann aber auch als Abo ebenfalls abgeschlossen werden für 5 bis 7 Euro im Monat. Dann können Sie sich das regelmäßig runterholen, nicht nur einmalig. Ist aber für die erste Orientierung aus meiner Sicht überhaupt nicht wichtig. Wie du richtig gesagt hast, die kostenlose Datenkopie. Wenn Sie auf der Seite runterscrollen, unten ganz links, so ziemlich das Letzte, was Sie anklicken können im Moment, da finden Sie das. Sie brauchen keinen Personalausweis und haben es dann relativ schnell bei sich zu Hause. Ob Sie es dann verstehen, ist eine andere Frage, aber zumindest den Score werden Sie finden und haben dann zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, wo Sie stehen. Und ganz wichtig, es gibt immer mehr sogenannte Drittanbieter, die für das, was Sie kostenlos auf der Homepage machen, von Ihnen Geld verlangen. Dank geschickter Suchmaschinenoptimierung sind das oft die ersten Seiten, die Ihnen angezeigt werden, wenn Sie bei Google oder einer anderen Suchmaschine Schufa-Auskunft eingeben. Dann kommen Sie auf fremde Internetseiten, die so ähnlich aussehen wie die Schufa und die dann zusätzlich nochmal ein Geld dafür verlangen, letzten Endes, dass Sie Ihre Daten, die Sie dort in eine Maske eingeben, an die Schufa weitergeben. Also da bitte aufpassen, die Selbstauskunft nach Artikel 15 DSGVO ist in jedem Fall kostenlos. Und wenn Sie auf eine Seite kommen, wo Sie für das Beantragen dieser Auskunft Geld zahlen wollen, dann ganz schnell runter davon.
Also, wenn man dafür Geld zahlen muss?
Ja. Wenn man dafür Geld zahlen muss, dann sollte man diese Seite schnell verlassen.
Genau, man kann sie natürlich auch per Post einfordern, wer online nicht so unterwegs ist, ja, also sehr formlos. Und wichtig ist, dass man einfach erwähnt, dass man eine kostenlose Selbstauskunft möchte über die Daten, die bei der Auskunftei gespeichert sind. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein paar Punkte nennen, die in der Selbstauskunft, auch wenn sie nicht so verbraucherfreundlich ist, stehen. Aber was werde ich da informiert?
Ja, also erstmal die klassischen persönlichen Daten, die die Schufa von Ihnen hat. Ne? Also Name, Geburtsdatum, Ihre aktuellen und früheren Adressen. Die Anzahl Ihrer Bankkonten, Ihre Kredithistorie, laufende Kredite. Woher die Informationen natürlich stammen, also von welcher Bank letzten Endes sie die Informationen hat. Wohin die Daten weitergegeben worden sind. Natürlich klassischerweise Zahlungsausfälle, wenn sie hatten. Frühere Insolvenzen im Falle des Falles. Das sind so die klassischen Daten, die dort drin stehen. Und eben der Basisscore.
Und vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wie der Basisscore zu lesen ist. Du hast es zwar eben schon mal kurz erwähnt, aber das ist, finde ich, noch mal ein wichtiger Punkt, um das richtig einschätzen zu können.
Genau, also wir sind auf einer Skala von 0 bis 100. Und letzten Endes, also 100 ist so wie die 18 Punkte im juristischen Staatsexamen sozusagen unerreichbar. Aber so bis 97,5%. Da sind Sie gut unterwegs. 90-95%, sagt man, ist ein zufriedenstellendes bis erhöhtes Risiko aus Sicht der Schufa, also so wird es weitergegeben. 80-90% sind schon ein deutlich erhöhtes bis hohes Risiko. Und ab 80% sind Sie bereits im Falle eines sehr hohen Risikos. Das bedeutet, da steigen die Chancen sehr stark, dass Ihre Kreditanfrage, Ihr Online-Vertrag, den Sie abschließen müssen, abgelehnt wird. Weil der Vertragspartner sagt, das ist ihm zu risikoreich, mit dem möchte er kein Geschäft eingehen.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, negative Einträge, wie lange darf die Schufa denn diese eigentlich speichern? Ja, für ewig oder in dem Moment, wenn ich dann halt irgendeiner Zahlungsverpflichtung dann doch letztendlich nachgekommen bin, muss es dann auch wieder gelöscht werden?
Ja, also die Daten dürfen natürlich nicht unendlich lang gespeichert werden, aber sie werden doch relativ lang gespeichert. Erledigte Zahlungsstörungen, also wenn es irgendwann mal ein Problem mit einer Rechnung gab, werden in der Regel 3 Jahre lang gespeichert. Wenn Sie mal eine Privatinsolvenz hatten oder privatinsolvent waren, dann muss das Ganze 6 Monate Abschluss des Insolvenzverfahrens gelöscht werden. Kreditanfragen dürfen 12 Monate nach Anfrage gespeichert werden. Ist aus unserer Sicht als Verbraucherschutzverband stark zu kritisieren, weil nur weil jemand einen Kredit anfragt, bedeutet es ja nicht, dass er quasi verzweifelt ist und bei mehreren Banken anfragt, sondern er möchte ja nur besten Konditionen für sich haben. Bedeutet ja nicht, dass er nicht bei der ersten Bank schon bekommen hätte. Und deswegen empfehlen wir, eine sogenannte Konditionsabfrage zu machen statt einer Kreditanfrage. Einfach deswegen, da fragen Sie nur an, was ist grundsätzlich im Moment das Zinsniveau für einen vergleichbaren Kredit, ohne dass die Bank Ihre Person anschaut. Denn in dem Moment, wo Sie eine Kreditanfrage machen, macht die Bank natürlich eine Abfrage Ihrer persönlichen Daten und dann sind Sie gleich wieder bei der Schufa. Und je mehr solcher Anfragen Sie machen, desto negativer wirkt sich das auf Ihren Score aus.
Wie sieht das eigentlich aus bei offenen Forderungen, die ich bestreite? Also viele zahlen ja eigentlich auch, wenn sie zum Beispiel ein Mahnschreiben vom Inkassobüro bekommen, vorschnell, vielleicht auch Forderungen, wo sie sagen, die ist gar nicht berechtigt, aber ich möchte halt einen negativen Schufa-Eintrag vermeiden. Wie sollten hier Verbraucher eigentlich reagieren?
Ja, da ist die Angst im ersten Fall oft unbegründet. Allgemein im Umgang mit Inkassobüros raten wir dazu, sehr schnell zu reagieren und eben keine Angst zu haben, Briefe lang aufzuheben. Und auch bei der Schufa ist es so, also die Inkassobüros dürfen diese Dinge erst an die Schufa melden, nachdem sie sie zweimal gemahnt haben und den Eintrag der Schufa-Eintragung angekündigt haben. Das heißt, das sind drei Voraussetzungen letzten Endes, die erfüllt sein müssen. Und wenn Sie das erste Inkassoschreiben bekommen sollten und sagen, diese Forderung ist mir unbekannt oder die ist nicht korrekt, dann bestreiten Sie diese Forderung schriftlich, am besten per Einwurf einschreiben beim Inkassobüro und dann sind Sie, was den Schufa-Eintrag angeht, sicher.
Genau, dann darf nämlich das Inkassobüro keine negative Meldung an die Schufa machen, wenn die Forderung nachweislich und begründet bestritten worden ist. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und was auch häufig in unserem Beratungsalltag eine wichtige Rolle spielt. Jetzt habe ich auch schon öfters gehört, dass es zu Falscheinträgen bei der Schufa kommt. Durch was eigentlich und wie sollte ich hier reagieren?
Ja, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Ne? Namensverwechslungen, also gerade bei Inkassoforderungen ist es häufig so, wenn dann jemand umgezogen ist, dann wird so eine Personenstandsregisterabfrage gemacht und der Schuldner heißt zufälliger gleich wie Sie und Sie kriegen das Schreiben, reagieren nicht, dann kommt es vielleicht doch zu diesem negativen Eintrag. Identitätsklau ist ein klassisches Thema, falsche Zahlungseinträge, oder auch Vertragsschlüsse für Sie von Angehörigen, Partnern, von denen Sie nichts wissen, auf fremde Konten, von denen Sie nichts wissen. All diese Dinge können natürlich zu Falscheinträgen führen. Deswegen ist diese Datenkopie so wichtig, weil nur so können Sie quasi, wenn Sie diese regelmäßig anfordern, auch draufkommen, ist denn eigentlich alles in Ordnung mit meinem Score? Ist denn alles richtig, was die Schufa über mich weiß? Denn wenn was falsch sein sollte, haben Sie natürlich auch nach der Datenschutzgrundverordnung einen Korrektur- und Löschanspruch.
Genau, also ich denke mir, viele tappen da ja im Dunkeln und wissen gar nicht, was bei der Schufa über sie gespeichert ist. Und wir haben es ja eben schon erklärt, das ist relativ einfach zu beantragen und kostet die Verbraucher auch gar nichts. Gibt es denn sonst noch Möglichkeiten, dass ich meinen Score vielleicht positiv beeinflussen kann?
Ja, ich sage immer, einfach ein guter Geschäfts-, ein guter Vertragspartner zu sein, seine Rechnungen natürlich zu bezahlen, unberechtigten Forderungen gleich und nachweislich widersprechen, so möglichst wenig Konsumkredite abschließen, also nicht alles finanzieren, auch wenn es vielleicht gerade billiger ist und seitens des Anbieters vielleicht sogar gewünscht ist mit 0% Finanzierung und Sonstiges. Und ansonsten habe ich es schon gesagt am Anfang, je länger das Geschäftsverhältnis mit einem Kreditinstitut zum Beispiel läuft, also wenn Sie lang ein gleiches Girokonto haben, wenn Sie Ihren Immobilienkredit seit 20 Jahren regelmäßig zuverlässig bedienen, das sind alles Dinge, die wirken sich sogar positiv auf den Schufa-Score aus. Also selbst wenn Sie einen Kredit haben, ist das kein negatives Merkmal dann. Die anderen Dinge, sage ich immer, das möchte ich eigentlich nicht abraten, weil wenn Sie umziehen müssen, müssen Sie umziehen. Da ist es eher an uns als Verbraucherschutzverband daran zu arbeiten, dass das keinen Einfluss mehr auf Ihren Score hat.
Ja, an der Stelle möchte ich einfach mal zusammenfassend nochmal sagen, der Score ist halt leider trotzdem nicht ganz transparent für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wissen zwar sehr viele Punkte, Ereignisse, Werte, die halt in den Scorewert, der ja doch sehr bedeutend ist, also für mein wirtschaftliches Leben, ja, für meine wirtschaftliche Teilhabe, aber er ist halt nicht ganz transparent und von daher... Ja, kannst du vielleicht auch nochmal erläutern, was wir als Verbraucherverband hier deswegen eindrücklich fordern?
Ja, also wie gesagt, diese Transparenz ist uns, oder die fehlende Transparenz ist seit langem ein Dorn im Auge. Aktuell in diesem Jahr haben wir erst einen großen Forderungskatalog aufgestellt als Verband. Dazu gehört zum Beispiel, dass diese kostenlose Datenkopie einmal im Jahr unaufgefordert dem Verbraucher zugestellt wird, sodass man quasi ein Aufmerker bekommt, auch wenn es dann selber vielleicht gerade nicht interessiert, sagt, aha, da gibt es die Schufa, da hat jemand Daten über mich und so steht es um meinen Score, einfach um den Verbraucher zu sensibilisieren dafür und der Schufa das Leben ein Stück schwerer zu machen. Weiterhin wäre es uns auch recht, wenn diese umfassende Bonitätsauskunft, die sie beispielsweise für viele Vermieter benötigen, manche Arbeitgeber möchten die haben, die können sie im Moment nur kostenpflichtig erhalten. Und die sollte aus unserer Sicht ebenfalls einmal im Jahr kostenlos angefordert werden können. Sprich, da können Sie dann als Verbraucher entscheiden, wann brauche ich die? Und dann hätten Sie einmal im Jahr das Recht darauf, diese Auskunft kostenlos zu erhalten.
Das sind ja letztendlich auch meine Daten und ich habe ja eigentlich nach der Datenschutzgrundverordnung ein Recht auf Auskunft. Ich finde auch, dass es sehr naheliegend zu sagen, dann auch ein Recht, Auskunft darüber zu bekommen, wie die Branchenscores aussehen.
So ist ja. Und dann haben wir natürlich noch das Thema mit dem Scoring. Da geht es dann um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, um Daseinsvorsorge, sage ich mal, wo wir uns wünschen, dass die Scores weniger hart greifen. Wenn es darum geht, um elementare Sachen wie eine Wohnung, wie ein Stromvertrag, dass man nicht nur auf die Grundversorgung angewiesen ist, dann ist es aus unserer Sicht schon zielführend, dass der Score nicht allein entscheidend sein darf, ob man einen Vertrag bekommt oder nicht, weil einfach sehr viele Menschen dann vom wirtschaftlichen Leben und der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden.
Die Schufa selbst hat ja schon vor einiger Zeit eine sogenannte Transparenzoffensive angekündigt, womit ja vielleicht auch schon ein Teil unserer Forderungen erfüllt sein könnten. Wie siehst du diese Ankündigung und das, was die Schufa da verspricht?
Ja, das ist ja jetzt ungefähr so ein Jahr alt, dass die Schufa da einen neuen Weg gehen möchte. Ich sehe das gemischt, muss ich sagen. Es soll ja ab Ende März 2026 ein neuer einheitlicher Score geschaffen werden. So wie ich das verstehe, würde das bedeuten, es gibt keine branchenspezifischen Scores in Zukunft, sondern nur noch 12 angeblich feste Parameter, aus denen dann ein neuer einheitlicher Score gebildet wird. Und das soll für den Verbraucher das Ganze nachvollziehbarer und transparenter machen. Das halte ich für eine gute Sache. Allerdings wurde der eigentlich schon für Ende dieses Jahr angekündigt. Jetzt ist es verschoben auf Mitte nächstes Jahr oder das erste Quartal nächstes Jahr. Das würden wir uns dann mal anschauen müssen als Verbraucherschutzverband, wie das dann zu bewerten ist. Grundsätzlich sehe ich schon, dass die Schufa einfach auch gezwungen ist, ein bisschen an ihrem Image zu arbeiten, weil einfach sehr viele Leute negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und es einfach sehr viel Bedeutung für das Leben der Menschen hat, gerade in der Zeit, in der immer mehr Verträge online abgeschlossen werden, in der wir immer mehr Dauerschuldverhältnisse haben, also wie gesagt Konsumkredite, Autos werden überwiegend finanziert. Also es ist für die Leute wesentlich wichtiger als vielleicht noch vor 30 Jahren, wie ihre Kreditwürdigkeit bewertet wird. Wir haben mehr Wohnortwechsel, wir haben Leute, die tatsächlich regelmäßig umziehen müssen beruflich. Und deswegen hat die Schufa und die Auskunft der Schufa immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und deswegen interessiert es immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher, was steckt da dahinter, wie kommt dieser Score zustande. Und deswegen ist die Schufa zu Recht gezwungen, jetzt da in die Offensive zu gehen. Was das für das Geschäftsmodell der Schufa bedeutet, ist mir noch nicht ganz klar. Weil wenn es nur noch einen Score gibt, kann sie natürlich auch den Branchen weniger anbieten, sage ich mal. Wenn dieser Score für die Verbraucher kostenlos ist, entfällt das kostenpflichtige Bezahlmodell für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also das sind alles noch so unbeantwortete Fragen, wo wir uns dann in einem Jahr bestimmt nochmal gut drüber unterhalten können.
Genau, das wird sicherlich nochmal zu beobachten sein, wie die Schufa tatsächlich im kommenden Jahr ihre Transparenzoffensive umsetzen wird. Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass Zahlungsausfälle nicht direkt halt mit Begleichen der Rechnung gelöscht werden bei der Schufa, sondern halt gegebenenfalls bis zu 3 Jahre gespeichert werden. Das ist aber durchaus strittig. Also im Moment ist das Ganze beim Bundesgerichtshof anhängig, weil ein Verbraucher dagegen geklagt hat. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu erläutern, mit was für einem Urteil vielleicht hier zu rechnen ist oder warum man.
Ja, also man muss sagen, das ist eigentlich schon relativ weit zugunsten des Verbrauchers gegangen. Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass diese Einträge dann sofort gelöscht werden müssen. Dagegen hat die Schufa natürlich Revision eingelegt. Und wir sind mit unserem Podcast etwas früh dran, aber wir werden in Kürze erfahren, was der Bundesgerichtshof dazu sagen wird. Es hätte natürlich weitreichende Folgen, wenn der Bundesgerichtshof dem OLG Köln folgen würde. Aus meiner Sicht im Moment nicht absehbar, wie der BGH darüber entscheiden wird, weil einfach sehr viel auf dem Spiel spielt auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Deutschen mit ihrer Klagefreude doch schon viel erreicht haben, weil wir haben ja auch letztes Jahr im Dezember ein EuGH-Urteil gehabt, das auch auf eine deutsche Klage zurückging zum Thema der automatisierten Datenverarbeitung. Da ging es darum, ob dieser Score, der erstellt wird, als alleiniges Kriterium dafür hergenommen werden darf, ob ein Vertrag abgeschlossen wird von Seiten des Vertragspartners. Und da hat der EuGH ganz klar gesagt, nein, das darf nicht das alleinige Kriterium sein. Und das geht natürlich sehr stark in unsere Forderungen, gerade bei den Daseinsvorsorgeleistungen, dass eben der Score, egal wie er zustande kommt, egal wie transparent er ist, ob er aus 12 oder wie jetzt aus fast 250 Kriterien gebildet wird, nicht entscheidend sein darf am Ende alleine darüber, ob ein Vertrag geschlossen wird oder nicht.
Ja, da können wir wirklich gespannt sein, wie das in Zukunft umgesetzt wird. Ich habe jetzt erstmal mitgenommen für mich, was kann ich eigentlich tun, bevor vielleicht halt auch sich noch einiges von Gesetzesseite her bessert oder auch die Schufa ihr Geschäftsmodell ändert und transparenter wird. Es ist ja zum einen also auf jeden Fall die Datenkopie, die kostenlose bei der Schufa oder einer anderen Auskunft einfach mal einfordern. Das ist ja kostenfrei und rechtlich garantiert. Wenn hier Fehler vorliegen, dass ich auf jeden Fall eine Korrektur einfordere bei der Schufa und gegebenenfalls natürlich auch bei dem Vertragspartner, das ist wichtig, ja, der die Falschmeldung an die Schufa getätigt hat. Und auch die Tipps beherzigen, die du uns genannt hast, wie man vielleicht seinen Schufa-Score selber verbessern kann oder dafür sorgen kann, dass er nicht ins Negative rutscht.
Genau.
Das sollten, denke ich, mir alle auf jeden Fall hier mitnehmen.
Das denke ich auch. Und keine Angst davor haben, einen Brief vom Inkassobüro zu öffnen.
Das ist sowieso das Allerwichtigste, genau. Also Augen zu und durch gilt ja eigentlich nicht, sondern es ist immer gut, sich halt wirklich mit diesen Forderungen auseinanderzusetzen, sich dem zu stellen und angemessen zu reagieren. Ja, wenn Sie noch mehr zu diesem Thema oder anderen wissen möchten, weiterführende Informationen erhalten Sie über unsere Webseite oder auch auf Facebook, Instagram oder YouTube. Und natürlich an unseren 15 Beratungsstellen in Bayern sind wir persönlich für Sie da. Vielen Dank, Felix, für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.